Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
An einem besonderen Tag.
Ja.
Heute ist der Erbrechtstag.
Jahrestagung Erbrecht.
Ach so, ja, Jahrestagung Erbrecht, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Und was mich hier derzeit sehr bewegt, hat hier überhaupt nichts zu suchen, aber es passt dazu, nämlich die Frage, was ist Zeit? Gibt es überhaupt die Zeit oder gibt es überhaupt...
Boah, gibt's überhaupt philosophisch.
Nur philosophisch unterwegs. Ja. Oder geht es immer nur um den Moment? Und das passt gerade ganz gut, weil eigentlich ist jetzt die Jahrestagung Erbrecht und ich glaub, du trägst jetzt gerade vor. Und ich komme dann gleich dran.
Trage jetzt gerade vor. Worüber trägst denn du vor heute?
Ich spreche heute, siehst du, das muss ich mir noch anschauen, über den Paragraph 14 Wohnungseigentumsgesetz. Ja. Für all jene, die wissen, was das bedeutet, lade ich Sie herzlich ein. Steigen Sie sofort in Ihren Flieger und düsen Sie nach Salzburg. Verschaffen Sie sich Einlass mit Gewalt.
Das könnte Sie hinausgehen.
Ja, geht sicher.
Das geht sich aus. Du bist am frühen Nachmittag dran.
Absolut.
Ich habe jetzt wahrscheinlich schon vorgetragen zum Thema Vertretung der Verlassenschaft.
Viel interessanter.
Wirst du meinem Vortrag zuhören? Bist du da schon dabei oder reist du später an?
Das kommt darauf an, wann ich heute aufgewacht bin. Das
will
ich.
Naja,
Es ist der Moment.
Ja, aber ich freue mich drauf heute auf diese Jahrestagung, die wir jetzt schon seit glaube ich, 9 Jahren machen.
Ja, ist ja dein Baby, das hatten wir ja schon mal erwähnt.
Ist mein Baby, das Baby von mir und von der Frau Professor Fischer-Czermak.
Ja, und vom Herrn Senatspräsidenten Gitzstaller, oder ist der dort nur auch?
Wir zwei, Frau Professor Fischer-Czermak und ich leiten diese Jahrestagung, die ja vom Manns Verlag veranstaltet wird. Und das macht wirklich Freude, weil wir da wirklich immer super ausgebucht sind und auch ein Stammpublikum haben. Wirklich alle Erbrechtsspezialisten österreichweit kommen da zusammen. Super Veranstaltung. Freue mich auch, dass du diesmal dabei bist.
Ja, ich war ja alle lange Zeit habe ich mich verborgen gehalten. Ich bin wieder da. Eben zurück hier zu unserem Auftrag. kontakt@mounterbrecht.com. Schreiben Sie uns. Vielen herzlichen Dank. Wir kriegen immer so tolle, liebenswürdige, aufbauende Nachrichten. Zuletzt war eine, übrigens, da habe ich die weitergeleitet, da haben wir gar nicht drüber geredet,
bitte,
die uns auf einen Fehler, aber auf einen Aspekt hingewiesen hat, den wir tatsächlich übersehen hatten in unserer Diskussion. Und zwar betraf das Thema Erbunwürdigkeit. Mhm. Und da hast du die These in den Raum gestellt, die These, ob man nicht überlegen könnte, dass eine, wie soll ich sagen, eine unrechtmäßige Güterbewegung, also ein Diebstahl, der nicht unter die Erbunwürdigkeit fiele nach § 539, dass der eine Vereitelung des letzten Willens darstellen könnte. Und ein Hörer war so liebenswürdig und hat uns darauf hingewiesen, dass in der Entscheidung, und jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, aber es gibt eine OGH-Entscheidung in einer Randziffer, dass eigentlich verneint wird, so wie ich.
Oh, bitte.
Obiter, stimmt, Obiter, also das ist
ja, nicht eine also in Stein gemeißelt scheint mir das nicht zu sein.
Aber ist es nicht, probieren kann man es noch immer, also das war jetzt nicht eine Entscheidung. Wo das.
Aber vielen Dank diesem Hörer und danke für diese Zuschrift und bitte auch die Anregung an alle anderen Zuhörer, wenn es einmal was gibt, was wir übersehen haben oder was Sie kritisch sind, schreiben Sie
jetzt auch, das machen wir neu, da hat uns ja der Niki Koller darauf aufmerksam gemacht. Das ist eine gute Idee oder was auch ein Hörer, ich weiß es nicht, wir werden diese OGH-Entscheidungen auch jetzt irgendwo hinschreiben, wo Sie das finden.
Ja, wir wollen
und Sie gerade eben auch diese OGH-Entscheidung, die ich jetzt nicht im Kopf habe, die Geschäftszahl, damit Sie auch die finden. So, super. Worum geht es heute? Heute reden wir über was Helles, hast du gesagt, nämlich über die Berechnung des Pflichtteils.
Ja.
Wir haben uns ja entschlossen, was ist los mit dem Pflichtteil? Der kommt ja so selten vor, er ist so wichtig, er ist so kompliziert. Die Leute wollen Pflichtteil haben. Was das ist, haben wir schon besprochen. Deszendenten, das heißt Abkömmlinge, Nachkommen und der Ehegatte bzw. eingetragene Partner haben ein zwingendes Recht, das vom Verstorbenen nur bei besonderen Gründen, die wir auch schon besprochen haben, entzogen werden könnte. Nämlich ein zwingendes Recht an dem Vermögen, so sage ich es ganz abstrakt, des Verstorbenen, zu einer gewissen Quote teilhaben zu dürfen. Mhm. Und heute, die Quote, die haben wir, glaube ich, schon einmal diskutiert und besprochen, die ist die Hälfte jener Quote, die dieser Person zustünde, wenn es kein Testament gäbe und die gesetzliche Erbfolge einträte, wenn. Spielen wir es einmal durch, ein Ehegatte, drei Kinder. Es gäbe kein Testament, dann wäre die gesetzliche Erbquote ein Drittel für den Ehegatten und die Kinder, drei Kinder, wie gesagt, also zwei Neuntel pro Kind. Ja. Daher die Pflichtteilsquote, ein Sechstel der Ehegatte und ein Neuntel pro Kind. Und ich glaube, dass diese Information, diese Quote, dass sie das sehr leicht im Internet finden, das wissen viele Menschen, die Quote ist, die findet man heraus. Mhm. Und jetzt wird es aber spannend, weil es interessiert sie natürlich dann nicht, was für Quote sie kriegen, sondern sie wollen wissen, wie viel Cash es wird, was schaut raus, der Höhe nach. Mhm. Wie und wovon wird das nun berechnet, lieber Andreas?
Ja, das ist natürlich das Entscheidende, weil natürlich gibt es das auch, aber selten gibt es einen Streit über die Höhe der Pflichtteilsquote und sehr häufig einen Streit über die Frage der Pflichtteilsbemessungsgrundlage. Wovon bemisst sich also der Pflichtteil? Und da darf ich zunächst darauf hinweisen, auf die Paragraphen 778, 779 ABGB, die hier zunächst entscheidend sind. Der Paragraph 778 ABGB sagt uns im Absatz 1, dass Pflichtteilsberechtigte, Christian, du hast sie schon genannt, die Kinder der Ehegatte eingetragene Partner, können beantragen die Schätzung und Inventarisierung der Verlassenschaft. Und diese Bestimmung im 778 Absatz 1 wird dann noch im Verfahrensrecht, im Außerstreitgesetz, im § 165 aufgegriffen und dort ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein Inventar, so nennt sich das, errichtet wird vom Gerichtskommissär, nämlich unter anderem dann, wenn eine dazu berechtigte Person es beantragt. Und wer eine dazu berechtigte Person ist, das sagt uns eben unter anderem der 778 Absatz 1, eben der Pflichtteilsberechtigte. Das heißt, der Pflichtteilsberechtigte kann im Verlassenschaftsverfahren den Antrag stellen, dass die Verlassenschaft inventarisiert und geschätzt wird. Und wenn er das tut, dann hat der Gerichtskommissär, über den wir schon mehrfach gesprochen haben in unserem Podcast, die Aufgabe, von Amts wegen das Verlassenschaftsvermögen zu erheben, zu ermitteln und Sachverständige zu beauftragen, die einzelne Vermögensgegenstände zu bewerten haben. Und am Ende dieses Inventarisierungsprozesses steht dann das sogenannte Inventar, ein vom Gerichtskommissär beurkundetes Vermögensverzeichnis, in dem eben alle Aktiva, alle Vermögenswerte, aber auch alle Passiva verzeichnet sind. Und dieses Inventar dient dann im Verlassenschaftsverfahren auch als Grundlage für den Pflichtteilsberechtigten zu seiner Orientierung zur Bemessung des Pflichtteils. Wobei man hier gleich dazu sagen muss, dass dieses Inventar, deswegen habe ich das auch so formuliert, eine Grundlage ist für ihn, eine Orientierung bietet ihm, aber keine bindende Pflichtteilsbemessungsgrundlage darstellt. Das heißt, etwa in einem späteren Pflichtteilsprozess hat dieses Inventar, diese Vermögenserhebung im Verlassenschaftsverfahren keine bindende Wirkung. Aber es gibt sehr, sehr viele Fälle, sehr, sehr viele Verlassenschaftsverfahren, wo dieses Inventar dann tatsächlich eine gute, objektive Grundlage bietet, dass sich der Erbe, der Pflichtteilsschuldner einerseits und der Pflichtteilsberechtigte andererseits sich hier über die Pflichtteilsbemessungsgrundlage und also auch über die Höhe des Pflichtteils einigen können. Das war jetzt einmal ganz grob nur
die... Jetzt bist du aber gleich ins Verfahren gekippt, auf dein Inventar bist du losgestürmt.
Ja, ich wollte einmal diese Struktur schildern, wie das im Verlassenschaftsverfahren läuft. Wir müssen natürlich jetzt näher reingehen, nämlich reingehen in die Frage, was sind eigentlich Nachlassaktiva? Was zählt da alles dazu?
Ja, und hast du eigentlich schon gesagt, entschuldige, ich fand das ganz gut mit dem Inventar und mit diesem Verlassenschaftsverfahren, oder ich finde das natürlich hervorragend, was du tust. Warum? Weil ja diese Situation, das Verlassenschaftsverfahren, der Gerichtskommissär, der die Leute anschreibt, der erste Kontakt ist für die Beteiligten, für Sie als unsere Hörer, sollten Sie nicht selber Juristen sein oder bereits vertreten sein, dann gehen Sie wahrscheinlich als Laie zum Notar und erwarten oder hoffen, dass sämtliche erbrechtlichen Fragen, und ich stöhne so, weil ich meine das jetzt im weiteren Sinn, das heißt auch das Pflichtteilsrecht, dann dort irgendwie bearbeitet, serviciert werden. Und jetzt hören Sie eben von unserem Herrn Notar, ja, da gibt es von unserem Notar Tschugol, der da sitzt, da wird dann das Inventar errichtet, wenn man es beantragt. Das heißt, der Pflichtteilsberechtigte hat das Recht zu fordern, macht es mir da ein Inventar. Und gleichzeitig, das hast du so daneben so ein bisschen gesagt, naja, bindend ist es aber nicht. Also, da will ich schon einmal betonen, hochspannend, in diesem Verlassenschaftsverfahren können Sie einen Vergleich über den Pflichtteil schließen, sich einvernehmlich einigen, können Sie übrigens auch im Wirtshaus oder am Fußballplatz, aber es ist natürlich schöner beim Notar und vor allem auch aus Gebührengründen sehr zu empfehlen, aber lassen wir das beiseite. Nur wenn Sie sich nicht einigen, dann sagt Ihnen der Herr Gerichtskommissär, nämlich Ihnen als Pflichtteilsberechtigte, entschuldigen Sie, ich habe mich bemüht, dass wir da eine Einigung herbeiführen. Im Prozesswege, das heißt vor Gericht, sind Sie hier falsch. Hier im Verlassenschaftsverfahren wird nicht der Pflichtteil im streitigen Wege geklärt, sondern dann müssen Sie zu einem anderen Gericht gehen, je nach Bemessungsgrundlage typischerweise zum Gerichtshof, und den Pflichtteil einklagen. Das ist schon einmal eine große Überraschung für viele, dass eben dieses Verlassenschaftsverfahren, dass die Zuständigkeit des Gerichtskommissars eben gar nicht darauf gerichtet ist, den Pflichtteil wirklich abschließend zu klären, gar nicht, und da werden wir jetzt drauf eingehen noch, aber die Arbeit des Gerichtskommissärs, für die ja der Pflichtteilsberechtigte nichts bezahlen muss, sondern die Kosten trägt ja der Erbe, die Verlassenschaft, die hilft ihm bei der Orientierung, wie hoch könnte der Pflichtteil sein. Und wenn ich gesagt habe, er muss nichts bezahlen, dann stimmt das freilich, und das ist schon eine Spezialität, die Kosten des Verfahrens wären dann bei der Berechnung des Pflichtteils ein sogenanntes Passivum. Und jetzt würde ich aber vorschlagen, was ist die Bemessungsgrundlage für den Pflichtteil, lieber Andreas? Die steht ja im 779
ja,
einmal.
Ja, 779, ja. Und naja, ja, zunächst einmal 778 Absatz 2 vielleicht. Diese Schätzungen haben auf den Todestag abzustellen. Ja. Ja. Das heißt, alle Nachlassaktiva werden im Verlassenschaftsverfahren bewertet zum Stichtag Todestag. Das betrifft Liegenschaften, Bankkonten etc. Ja,
auch die Verbindlichkeit.
Auch die Verbindlichkeit.
Also aktiver und passiver. Ja,
Stichtag Todestag.
Stichtagsprinzip. Und das ist übrigens neu seit dem Erbrechtsänderungsgesetz. Ja. Das war nach altem Recht anders. Mhm. Da war eigentlich maßgeblich dann der spätere Zeitpunkt der Klärung des Pflichtteils im Rahmen eines Vergleichs oder vor Gericht. Aber das ist tempi passati. Wir haben jetzt das strenge Stichtagsprinzip,
Todestag
ist maßgeblich. Das heißt, wenn das Zinshaus zwei Monate später bei einem Erdbeben untergeht, dann ist für den Pflichtteil noch immer die Bemessungsgrundlage der Wert des unbeschadeten Zinshauses, dass der Erbe dann nicht bekäme, weil sie untergegangen ist.
Ja, oder wenn die Wertpapiere runter oder rauf gehen, vielleicht. Das ist nach dem Todestag alles nicht relevant für die Pflichtteilsbemessungsgrundlage. Aber du hast schon gesagt, 779 ganz genau, da geht es um die Pflichtteilsbemessungsgrundlage und da heißt es, Schulden und andere Lasten, die schon zu Lebzeiten des Verstorbenen auf dem Vermögen hafteten, werden von der Verlassenschaft ebenso abgezogen wie alle nach dem Erbfall und vor Einantwortung entstandenen und mit der Besorgung, Verwaltung und Abhandlung der Verlassenschaft verbundenen Kosten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Nachlassaktiva, über die wir noch näher sprechen werden, und auf der anderen Seite die Passiva, die zur Ermittlung der Pflichtteilsbemessungsgrundlage abzuziehen sind. Das sind zunächst einmal ganz typisch einfach Schulden, die zu Lebzeiten des Erblasses bereits entstanden sind, offene Rechnungen jeder Art,
Abgabenverbindlichkeiten, Spielschulden.
Kostenbeitrag, Spielschulden, Kostenbeitrag vom Spital, offene Telefonrechnung, was auch immer zu Lebzeiten offen war, der offene Kredit, der noch aushaftet, ist abzuziehen. Aber nicht nur diese Schulden zu Lebzeiten, sondern zum Beispiel auch die Bestattungskosten, die dann angefallen sind, sind abzuziehen, oder Mietzinse nach Todestag, die noch weitergelaufen sind, Massekosten sind abzuziehen, Räumungskosten in Zusammenhang mit der Rückstellung der Mietwohnung des Verstorbenen sind abzuziehen, die Verfahrenskosten sind abzuziehen. Welche sind das? Das ist die Gerichtsgebühr, die im Verlassenschaftsverfahren anfällt, und die Gerichtskommissionsgebühr, also die Gebühr des Notars, der Notarin, die das Verlassenschaftsverfahren abwickelt. All das ist abzuziehen, und so kommen wir letztlich zur reinen Verlassenschaft, zum Wert der reinen Verlassenschaft, die dann eben die Pflicht als Bemessungsgrundlage bildet.
Die reine Verlassenschaft. Ich finde diese Bestimmung hier schon so spannend, die du skizziert hast mit den Abzügen. Mhm. Und zwar spannend vor dem Hintergrund des neu eingeführten Stichtagsprinzips, weil wenn Sie ganz genau zugehört haben oder zurückspulen und das Tempo seiner Stimme verlangsamen, ja, damit Sie wirklich jede Silbe, alles ist möglich mit der KI, jede Silbe erfassen, dann haben wir einerseits jetzt berichtet Stichtagsprinzip und andererseits aber schon da diverse Verbindlichkeiten passiver abgezogen, die danach entstehen. Mhm. Steht ja auch ausdrücklich im Gesetz, nämlich diese Verfahrenskosten, und das ist ja auch irgendwie total logisch. Und bei diesen Verfahrenskosten allerdings gibt es einen Aspekt, der in der Praxis mitunter eine enorme wirtschaftliche Bedeutung hat, nämlich die Kosten eines Verlassenschaftskurators. Mhm. Mhm. Was soll denn das sein? Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie sind Pflichtteilsberechtigte, das einzige Kind. Und Sie wollen Ihren Pflichtteil. Gut, Beantragen der Inventarisierung, bla bla bla, wie jetzt gehört. Davon unabhängig gibt es ein Testament und ein älteres Testament, in dem jeweils zwei verschiedene Fremde zu Erben eingesetzt sind. Und diese beiden potenziellen Testamentserben streiten miteinander um das Erbrecht. Sie, die Tochter, gibt auf oder sagt, eines der beiden ist jedenfalls wirksam, also ums Erbe streite ich nicht. Und der Streit ums Erbrecht führt nun dazu, dass die Verlassenschaft vertreten und verwalten werden muss von einer neutralen Person, und das ist ein sogenannter Verlassenschaftskurator, der bestellt wird vom Gericht. Und der kriegt eine Entschädigung. Mhm. Und es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube nicht, dass das abschließend schon durchleuchtet wurde, ob es ohne weiteres richtig ist, was man instinktiv einmal jetzt aufgrund des Gesetzestextes bejahen würde, dass diese Kosten des Verlassenschaftskurators, die da jetzt laufen, wirklich auch den Pflichtteil mindern. Naja, traditionell würde es so bejaht, aber es ist doch eigentlich ganz einfach.
Das ist für eine ganz spannende Frage, weil man muss sich vor Augen halten, die Konstellation, in der es zum Beispiel, stell dir vor, zwei Testamentserben, die in einem Quotenwiderspruch sind. Das Testament ist unklar abgefasst und sie streiten über die Erbquoten. Mhm. Und dann gibt es diese dritte Person, den Pflichtteilsberechtigten, der gar nicht in den erbrechtlichen Konflikt involviert ist, der also auch überhaupt nicht die Kuratorbestellung auslöst, sondern gar sie wird nicht, ausgelöst durch die anderen. Das läuft über 3 Jahre, der schaut zu. Und wenn man sich den Wortlaut des 779 anschaut, muss man davon ausgehen, dass das eben Verwaltungskosten sind der Verlassenschaft bis zur Einantwortung, bis zur erbrechtlichen Klärung. Und das ist schon erstaunlich.
Kann aber nicht wahr sein. Also man muss sich das mal überlegen. Also das, man muss ja auch noch eins dazu sagen, dann höre ich auf damit. Der Pflichtteilsberechtigte muss, wenn ich das noch ergänzen darf, anhand deines Beispiels, der muss bitte nicht warten, bis der Erbrechtsstreit zu Ende ist. Denn sein Schuldner ist ja die Verlassenschaft. Ja. Das heißt, er kann schon einklagen, aber es kann eben sein, dass es dass man auch über den Pflichtteil der Höhe nachstreitet, dass es dauert, und dass während des Streits, das heißt bis zur Klärung des Pflichtteils, diese enormen Kosten durch einen Kurator auch entstehen. Und da müssen Sie dann, je nachdem, wen Sie vertreten, also wenn Sie den Pflichtteilsberechtigten vertreten, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie da meine Kritik Raxi Meinung als Rechtsanwältin ordentlich vortragen und argumentieren, das gibt es ja wohl nicht.
Ja, ne? Also da ist sicher nicht
das letzte Wort gesprochen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das Gesetz ist eindeutig. Gut, oder eindeutig,
ja.
Das deutet darauf hin. Weiter.
Weiter.
Naja. Jetzt haben wir gesagt, gehen wir mal normal zu den Aktiven.
Gehen wir zu den Aktiven.
Oder ergänzen wir doch jetzt gleich folgenden Aspekt, der, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Nämlich, wir werden jetzt gleich sprechen über die Verlassenschaft, nicht wahr? Über die Bewertung der Verlassenschaft im Zeitpunkt des Todes. Das interessiert uns. Das ist die Bemessungsgrundlage für den Pflichtteil, haben wir gesagt. Das ist auch das, was den Gerichtskommissär interessiert. Er redet nur über die Verlassenschaft. Und jetzt kommt für viele die große Überraschung, dass die Höhe des Pflichtteils sich aber verändern kann wegen Rechtsgeschäften, die zu Lebzeiten das Vermögen des Verstorbenen vermindert haben. Und das funktioniert nach den Regeln der sogenannten Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen oder ihnen gleichzuhaltenden Rechtsgeschäften bei der Berechnung des Pflichtteils geregelt. Ist das in § 781 folgende. Sicherlich die aufregendste und möglicherweise auch komplizierteste Passage hier im Pflichtteilsrecht, 781 folgende. Da geht es um wahnsinnig viel, nämlich um die Frage, was wird da jetzt rechnerisch, rein rechnerisch, ist ja nicht mehr da, bei der Pflichtteilsbemessung hinzugeschlagen, abgezogen, nach welchen Regeln, nach welcher Bewertung, was gibt es für Ausnahmen? Mhm. Eine Sonderfolge oder zwei, drei, unbedingt. Wir mischen das nicht rein. Aber jetzt muss man, glaube ich, das einmal festhalten, wenn Sie an der Front stehen und dort diskutieren im Verlassenschaftsverfahren über die Bemessungsgrundlage des Pflichtteils, dann sprechen Sie womöglich nur über einen Teil und nicht über diese hinzu- und anzurechneten Schenkungen. Das erfolgt nur auf Antrag und jetzt kommt überhaupt der Call, wenn ich so sagen darf, nicht im Verlassenschaftsverfahren. Ja. Der Gerichtskommissar sagt Ihnen, oh, das müssen Sie vor Gericht machen. Ich höre mir das gern an, aber das Verlassenschaftsverfahren bezieht sich nur, erstreckt sich nur auf den Nachlass.
Also auf den Nachlass, wobei, lass mich nur kurz präzisieren, natürlich hat der Gerichtskommissar auch über die Regeln der Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen zu Lebzeiten zu belehren. Ja, und er wird sich natürlich auch darum bemühen, dass es im Verlassenschaftsverfahren auch im Hinblick auf diese Schenkungen, die Hinzu- und Anrechnung, eine Gesamteinigung im Verlassenschaftsverfahren geben wird. Und im Idealfall wird ein Pflichtteilsübereinkommen auch unter Berücksichtigung dieser abgeschlossen. Aber ja, es ist eben so, wie du gesagt hast, es sind diese Schenkungen, die zu Lebzeiten erfolgt sind, allenfalls erfolgt sind, nicht zu erheben durch den Gerichtskommissär.
Und auch nicht, und zu bewerten, nicht
zu bewerten.
Außer alle sind einverstanden.
Also es gibt keine Pflichten des Gerichtskommissärs, denen nachzuspüren oder Bewertungen dieser zu veranlassen.
Warum ist das eigentlich so? Ist ja völlig absurd, oder? Würde ich jetzt sagen, als Norm unterworfen. Was ist das für eine merkwürdige Rechtsordnung?
Ja, darüber könnte man sicher diskutieren, die Lege Ferenda, ob man hier vielleicht Erweiterungen vorsehen sollte.
Es hat wohl
historische Gründe. Aber man muss dazu sagen, entschuldige, das ist ganz kurz, man darf halt nicht übersehen, dass das Verlassenschaftsverfahren primär darauf gerichtet ist, eine erbrechtliche Klärung herbeizuführen, die Gesamtrechtsnachfolge zu klären und die abschließende Frage von Pflichtteilsansprüchen, von Vermächtnisansprüchen und so weiter. Da gibt es zwar die Verpflichtung eines Einigungsbemühens des Gerichtskommissärs, aber das ist nicht primär Zweck des Verlassenschaftsverfahrens, all diese Fragen des Erbfalls umfassend zu klären.
Ich glaube, dass man das reformieren sollte und da müssen wir mal nachdenken, wir zwei. Oder wir denken ja eh schon nach. Denn befriedigend finde ich das nicht. Denn ich finde, die Tätigkeit des Gerichtskommissärs, das Verlassenschaftsverfahren, wirklich als eine besonders positive Errungenschaft. Das ist was ganz Tolles. Und zwar warum? Weil es in so wahnsinnig vielen Fällen den Streit vermeidet.
Ja.
Und eben diese Funktion, die du auch immer wieder betonst, des Gerichtskommissärs, umfassend zu belehren und die Möglichkeit zu eröffnen, nahezulegen, es liegt eher an den Parteien, ob sie es tun, sich vergleichsweise zu einigen. Und da ist es im Bereich des Pflichtteilsrechts, der so wichtig ist, doch eigentümlich, dass man gar so zurückhaltend oder karg ist mit den Kompetenzen, zum Beispiel Bewertung des Gerichtskommissärs, auch auf, ja, vielleicht bin ich jetzt zu keck, auf zumindest evidente Zuwendungen unter Lebenden.
Ja.
Hat wahrscheinlich historische Gründe, denn das Pflichtteilsrecht war ursprünglich, wenn wir jetzt zurückgehen, 1811, Stammfassung, da gab es noch keine Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen, ja auch nicht die Schenkungsanrechnung nach altem Recht, die kam in der dritten Teilnovelle. Ja. Und das Verfahrensrecht, das ja, jetzt deletiere ich die Vorgänger des jetzigen Außerstreitgesetzes, 2002 war das Außerstreitpatent, ich glaube 1854, und das war eben noch eingebettet in diesem uralten Pflichtteilsrecht, wo es das gar nicht gab, materiell rechtlich. Sodass hier möglicherweise, aber das ist jetzt nur anekdotisch und eine Vermutung, der Ursprung ist dieser doch für einen objektiven Beobachter merkwürdigen Brüche und Unstimmigkeiten.
Ja, aber ich finde, Christian, deinen Gedanken sehr spannend und möchte ihn auch aufgreifen. Wenn man bedenkt, und das ist ja erwähnt, wie gut das Gerichtskommissariat, das Verlassenschaftsverfahren funktioniert, in dem Sinn, dass also wirklich in den allermeisten Fällen es gelingt, ich glaube, das liegt bei 98%, wir haben es schon einmal erwähnt, dass es zu einer erbrechtlichen Einigung kommt, zu einer außerstreitigen Einantwortung, ohne dass ein Erbrechtsstreit ausbricht, dann wäre es schon interessant, diese Funktion des Verlassenschaftsverfahrens auch über die anderen Fragen drüber zu legen, auch über das Pflichtteilsrecht drüber zu legen, so wie du das gerade gesagt hast, und die Kompetenzen
zu erweitern. In der Realität ist es fast provozierend, sage ich dir. Denn warum? Der Normunterworfene wird hervorragend belehrt. Ja, der kriegt vom Notar, kriegst dann ihre 4-5 Seiten. Ich hoffe, die werden jedes Mal neu geschrieben, wo dann im Detail drinnen steht, wie diese Regeln funktionieren. Und dann fragen sie instinktiv, oder ich würde das fragen als Laie, ja und Herr Notar, was machen Sie jetzt? Schauen wir jetzt, welche Schenkungen es gibt. Und dann kommt die Riposte, ja, ich helfe gern, einvernehmlich, aber zuständig bin ich dafür wirklich nicht. Und das erzeugt, glaube ich, sehr häufig auch gleich Irritation, was ist hier los? Ja? Und dann den Weg zur Rechtsanwältin und zum Rechtsanwalt ist eh auch gut, ich bin ja einer, aber ja, aus der Sicht der Bevölkerung. Ja,
und vor allem rechtspolitisch auch interessant, weil das natürlich eine enorme Entlastung der Justiz erzeugen könnte, wenn hier noch mehr durch die Gerichtskommissäre abgefangen würde.
Gut, so, aber wir haben uns entschlossen, ich betone noch einmal, wir reden jetzt heute nur einfach aus Zeitgründen über diesen ersten Teil der Bemessungsgrundlage, die Verlassenschaft.
Genau, nur die schauen wir uns an. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über die Passiva, die Masse und Verfahrenskosten gesprochen. Und ich glaube, Verzeihung, bin etwas verkühlt heute. Ich glaube, wir sollten uns jetzt einmal den Nachlass aktiver zuwenden und uns zunächst einmal fragen, was eigentlich alles Teil dieser Verlassenschaft ist, Teil der Verlassenschaftsaktiva ist, welche eben die Pflichtteilsbemessungsgrundlage in die Pflichtteilsbemessungsgrundlage einzubeziehen sind. Christian, willst du dazu was sagen?
Also Verlassenschaftsaktiva. Nun ja, was kann das sein? Alle Gelder, alle Immobilien, alle positiven Vermögenswerte des Verstorbenen, die werden erhoben, die werden bewertet, und zwar nicht nach irgendwelchen steuerlichen Werten oder fiktiven Werten, sondern die sollten bewertet werden nach dem Verkehrswert. Mhm. Darüber können wir noch reden im Detail. Ja. Und da gibt es dann aber auch eine Menge faszinierender Besonderheiten. Zum Beispiel eine, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu früh bin mit dem Gedanken, aber was es ja sehr häufig gibt, sind Lebensversicherungen, die zugunsten eines Begünstigten errichtet wurden. oder auch nicht zugunsten eines Begünstigten, sondern wo der Begünstigte offen gelassen wurde und nicht eingetragen wurde. Oder die auf Überbringer lauten. Und dieses, ich will es einmal erwähnen, diese Frage, wie wird jetzt eigentlich der Umstand erfasst, dass aufgrund des Todes von der Versicherung X 1 Million Euro zu zahlen sind, die, wie wird das im Verlassenschaftsverfahren berücksichtigt? Das finde ich ganz erstaunlich und darauf kommt niemand, der damit nicht beschäftigt ist.
Ja.
Nämlich, wenn die Lebensversicherung auf Überbringer lautet und die Polizei wurde nicht übergeben, dann fällt diese Begünstigung in den Nachlass. Dann ist es in unserem Inventar als Aktivum. Wenn es auf den Namen des Verstorbenen lautet, dann fällt es in den Nachlass. Dann ist es ein Aktivum. Wenn es auf den Andreas Tschugoel lautet, der nicht verstorben ist, auf einen Dritten oder kann auch ein anderer sein, dann fällt es nicht in den Nachlass. Und der Begünstigte geht direkt zur Versicherung, holt sich das Geld und die Pflichtteilsberechtigten haben größte Probleme, das überhaupt herauszufinden.
Ja, ganz wichtiger Punkt, nämlich das gilt sowohl dann, wenn wir bei der Lebensversicherung wirklich ein namentliches Bezugsrecht haben, dann kann der namentlich Bezugsberechtigte direkt beziehen, diese nicht verlassenschaftszugehörige Lebensversicherung. Häufig gibt es ja auch den Fall, dass dann zum Beispiel als bezugsberechtigt eingetragen werden die Erben oder die gesetzlichen Erben, kennst du solche Bezugsrechte?
Oh ja,
also fürchterlich
ganz
eigentlich,
blöd.
Ganz blöd. Aber auch dann gilt, dass diese Lebensversicherung nicht in die Verlassenschaft fällt, sondern direkt sozusagen an der Verlassenschaft vorbei den Erben, den gesetzlichen Erben zusteht. Wobei dann oft die Frage ist, wer sind die eigentlich? Was ist gemeint mit den Erben, mit den gesetzlichen Erben? Darüber, glaube ich, müssen wir jetzt nicht näher sprechen. Nur der Rat an dieser Stelle an alle, die Lebensversicherungen haben, solche Bezugsrechte sollte man unbedingt vermeiden. Also entweder ich habe eine Überbringerpolizei oder ein konkretes namentliches Bezugsrecht, aber so diffuse Bezugsrechte wie die Erben zu sagen, das halte ich für sehr bedenklich, weil das leicht zu Unklarheit und zu Streit führen kann. Ja, aber dann fallen diese Lebensversicherungen unter Umständen nicht in die Verlassenschaft, gehören nicht dazu, werden...
Aber da ist ja auch noch diese,
bitte.
Wir werden die Lebensversicherung jetzt sein lassen, aber jetzt hast du mich provoziert. Dahingehend muss man auch höllisch aufpassen, wenn es sich um ein widerrufliches Bezugsrecht handelt.
Ja.
Das heißt, wenn sich der Versicherungsnehmer, der Verstorbene, den Widerruf vorbehalten hat und dann stellt sich die Frage, in welcher Form muss dieser Widerruf denn von ihm gemacht werden? Und wenn, nächstes wenn, der Versicherungsvertrag dies zulässt, was nicht selten der Fall ist, dann könnte dies auch im Rahmen einer letztwilligen Verfügung passieren. Und dann, nächster Schritt, würde sich die Frage stellen, konkretes Beispiel, Lebensversicherungsvertrag, begünstigt ist der Andreas Tschugoel, 7 Jahre später Testament. Und in diesem Testament steht drinnen, von einem Rechtsanwalt oder Notar gemacht, die übliche Klausel, hiermit erster Absatz, widerrufe ich sämtliche bisher gemachten Verfügungen. Mein Alleinerbe ist der Christian Rabel. Dann könnte darin ein Widerruf der Begünstigung in der Lebensversicherung zu sehen sein. Und
sagt der oberste Gerichtshof auch explizit, also ich kann durch letztwillige Verfügung so ein Bezugsrecht widerrufen oder abändern.
Ja.
Das soll man natürlich nicht machen. Man soll aber unbedingt bei jeder Testamentserrichtung mit dem Testator besprechen, gibt es Lebensversicherungen? Wie schauen die aus? Was gibt es da für Bezugsrechte?
Genau.
Und klären das Verhältnis zwischen Testament und Lebensversicherung. Und mein Rat ist der, dass man jedenfalls das Testament in einer Weise verfasst, dass man klarstellt, dass dieses Testament keine Auswirkungen auf die Lebensversicherungen, die es gibt, hat. Also das ist unbedingt mitzudenken.
Den Rat an den Kautelarjuristen, an den Testamentsverfasser und der Rat jetzt an jemand anderen, an die Rechtsvertreterin der Erbin, des Erben, wenn es ältere Lebensversicherungen zugunsten anderer gibt, nicht aufgeben,
ja.
Vielleicht sind Sie die Berechtigte.
Ja.
Muss man auch recherchieren. Ja. Also spannendes Thema. Ja, spannend. Gut, jetzt haben wir die Lebensversicherung da gehabt. Was ist noch?
Wobei
was?
Wir noch dazu sagen, ja, wenn wir jetzt sagen, fällt nicht in die Verlassenschaft und insoweit nicht, jawohl, in die Pflicht als Bemessungsgrundlage, sagen wir dazu, dass wir auf diese Lebensversicherungen aber bei einer Folge, wo wir uns über die Hinzurechnung von Schenkungen, ja, unterhalten werden, noch einmal besprechen werden. Das
könnte
werden,
eine Schenkung, ja, sein, die da hinzugezählt
wird. Also ganz irrelevant für, na, den Pflichtteil ist es nicht, aber nicht als Verlassenschaftszugehörig. Genau. Ja, wenn du schon erwähnst, diesen einen Fall der Lebensversicherung mit Bezugsrecht, die nicht in die Verlassenschaft fällt, dann können wir uns fragen, was gibt es denn noch für besondere Aspekte, wo wir die Situation haben, dass ein Wert nicht in die Verlassenschaft fällt. Da fällt uns natürlich gleich das ein, was du heute bei der Jahrestagung Erbrecht vortragen wirst.
Ja, das ist ja wirklich ein Spezialthema.
Na, wir reißen es nur kurz an, aber wir können es
nicht. Also es gibt genau eine exotische Regelung für den Fall, dass Sie Wohnungseigentümer mit einer zweiten Person sind. Das heißt, bei der sogenannten Wohnungseigentümerpartnerschaft, Wohnungseigentum kann nur von einer Person gehalten werden oder maximal von zweien. Und wenn dann einer stirbt, dann braucht es eine besondere Regelung wegen dieser Prämisse, die ich genannt habe. Und die findet sich im § 14 WG, wo drinnen steht, stirbt ein Wohnungseigentumspartner, dann wird der überlebende Alleineigentümer, das heißt der Anteil des Verstorbenen wächst ihm zu, ist dann nicht ein Aktivum der Verlassenschaft, aber an die Stelle tritt ein Geldanspruch der Verlassenschaft gegen den Überlebenden auf den Wert dieses halben Anteils. Mhm. Oder auch nicht, da gibt es dann Ausnahmen in dieser hochkomplizierten Regelung. Ja. Eine Anforderung, eine Herausforderung für jeden Praktiker und Experten. Sie haben hoffentlich einen Top-Experten, weil der sollte immer dabei sein, wenn gemeinsames Wohnungseigentum begründet wird.
Diese Bestimmung werden wir uns einmal in einer Sonderfolge, ja, ganz genau Zeit anschauen. Ich freue mich auf deinen Vortrag heute, ja, oder morgen.
Heute.
Aber vielleicht nur ganz kurz auch, das bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt kurz an die Testamentserrichtung denke, Achtung, bei der Testamentserrichtung ist es also nicht möglich, eine letztwillige Zuwendung hinsichtlich des eigenen halben Mindestanteils an einer gemeinsamen Eigentumswohnung anzuordnen. Ich kann also nicht etwa meinem Kind oder wem auch immer meinen halben Anteil an der Eigentumswohnung vermachen. Der ist insoweit der letztwilligen Verfügungsmöglichkeit entzogen, weil es eben automatisch zu dieser Anwachsung im Todesfall an den überlebenden Eigentumspartner kommt.
Du provozierst mich. Du provozierst mich.
Sag noch was dazu.
Ja, du provozierst mich, das weißt du. Ja? Weil ich habe dazu ein Buch geschrieben.
Ja, okay. Ja, ich weiß. Tolles Buch, kann ich empfehlen.
Ja, du hast es ja noch gar nicht gelesen,
glaube ich. Natürlich,
sonst würdest du sowas nicht sagen.
Naja, vielleicht wollte ich
das sogar provozieren. Was du jetzt gesagt hast, entspricht absolut dem Common Sense. Das geht nicht, weil da steht ja zwingend drinnen, dass das anwächst. Aber man kann sich, und dann hör auf damit, ja, weil sonst wird es
in der BG-Folge. Ich habe noch ein paar
da gibt es viele
Dinge vor.
Aber man kann sich natürlich überlegen, ob man diese unwirksame Regelung nicht allenfalls retten kann, umdeuten kann.
Und der Meinung bin ich, habe ich sogar publiziert.
Entschuldige,
wirklich? Ja, aber natürlich.
Ich bin anderer Meinung.
Nein, ich bin der Meinung. Na, natürlich, weil wenn...
Das ist Verschaffungsvermächtnis.
Verschaffungsvermächtnis.
Das haben wir aber jetzt nur kurz erwähnt für alle.
Ja, oder beziehungsweise, wenn die Zuwendung an den anderen Eigentumspartner folgt, in eine Erlassung des Übernahmepreises.
Wenn es ein
Das ist geradezu eindeutig.
Aber bei dem dritten
kannst du
ein Verschaffungsvermächtnis, wenn der überlebende Eigentumspartner selber auch bedarf.
Also auf die Folge zum 14 WG freuen.
Ja, Halleluja, kann ich nur sagen.
Also na, gut. Wir setzen fort. Also, das sind so Besonderheiten, wo wir die Situation haben, dass Vermögenswerte nicht in die Verlassenschaft fallen. Jetzt haben wir mehrfach schon gesagt, ja, diese Verlassenschaftswerte, diese Aktiva sind zu bewerten. Und du hast auch schon gesagt, ja, die sind mit dem Verkehrswert zu bewerten. An sich im ABGB, in den ABGB-Regeln, findet man keine Bestimmung darüber, wie diese aktiver zu bewerten sind. Wir kennen den Stichtag, zum Todestag sind sie zu bewerten. Und im Außerstreitgesetz finden wir die Regelung, dass Liegenschaften nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz zu bewerten sind. Aber was ist mit anderen Gegenständen? Wie sind die zu bewerten? Ja, mit dem Verkehrswert. Aber es stellen sich aus meiner Sicht in vielen Fällen schon schwierige Fragen, nämlich wie das Sachverständige konkret zu bewerten hat und welcher Wert daher in die Pflicht als Bemessungsgrundlage tatsächlich einzubeziehen ist. Man stelle sich zum Beispiel folgenden Fall vor: Es gibt eine Liegenschaft in der Verlassenschaft oder ein Unternehmen in der Verlassenschaft, und in diesem Wert, in dieser Liegenschaft, in diesem Unternehmen stecken latente Steuerlasten drinnen. Das heißt, ich weiß, wenn ich als Erbe späterhin die Liegenschaft, die ich erbe, veräußere, ist das mit einer erheblichen Immobilienertragssteuer zum Beispiel verbunden. Ähnliches kann sich ergeben bei einer späteren Veräußerung eines Unternehmens, wenn dann entsprechend hohe Steuern auf den Erben, der das Unternehmen veräußert, zufallen. Und die Frage ist schon, ob man bei der Ermittlung des Wertes zur Einbeziehung in die Pflicht des Bemessungsgrundlage, also letztlich für die Berechnung des Pflichtteils, hier auch bei diesen Vermögenswerten solche latente Steuern wertmindernd berücksichtigen sollte oder nicht. Das vor allem vor dem Hintergrund, dass ja oftmals die Pflichtteilsdeckung geradezu voraussetzt, dass bestimmte Vermögenswerte, wie zum Beispiel die genannte Liegenschaft, um überhaupt Liquidität für die Pflichtteilsdeckung zu schaffen, der Erbe tatsächlich veräußern muss. Und dazu gibt es in der Literatur unterschiedliche Meinungen, das ist bisher ungeklärt, inwieweit solche latenten Steuern zu berücksichtigen sind oder nicht, hat aber eine erhebliche Bedeutung natürlich für die Höhe des Pflichtteils. Und da können wir gespannt warten, wie das
der oberste Gerichtshof. Ganz heißes Eisen wird häufig interessanterweise gar nicht gesehen. Betrifft ja jeden Fall einer Liegenschaft, das ist ja nur die Grunderwerbsteuer. Was mit der Grunderwerbsteuer, die der zahlen muss, der Erbe?
Ja, da beginnt es schon.
Ja, da beginnt es
da schon. Beginnt das
heißt, schon in diesem Normalfall bei der Grunderwerbsteuer, sehr häufig nehme ich wahr, dass alle eben nur auf dieses Inventar blicken und auf den Stichtag des Todes. Und dann bleibt, stellen Sie sich vor, Sie sind der Erbe, nicht? Und Sie sollen die Hälfte des Vermögens als Pflichtteil zahlen. Und sie zahlen, und dann haben sie aber noch da diese Nebenkosten, ja. Grunderwerbsteuer, dann verkaufen sie die Bude, dann müssen sie Immobilienertragssteuer zahlen. Mhm. Und dann sagen sie, aber eigentlich, ich trage das der Pflichtteilsberechtigte nicht. Und das Erstaunliche ist eben, dass das ungeklärt ist.
Ja.
Völlig ungeklärt.
Ja.
Und eigentlich die Diskussion dazu noch am Anfang stehen.
Aber eben die große Frage, um die es da geht, ist, habe ich für die Frage der Pflichtteilshöhe zu berücksichtigen den Verkehrswert selbst, oder habe ich mich zu fragen nach dem Versilberungsergebnis, habe ich das mit zu berücksichtigen?
Das ist auch ein bisschen eine andere Nuance jetzt gerade irgendwie, finde ich, auch spannend, aber nämlich diese Frage, was ist der Verkehrswert, ich glaube, das mit den latenten Steuern ist schon auch die Frage, was ist der Verkehrswert für wen? Für den Verstorbenen oder für den Erben eben?
Absolut, ja.
Und
nein, aber was würde der Dritte dafür zahlen? Der Dritte, der die Liegenschaft kauft, der wird möglicherweise, könnte man sagen, in die Preisbildung latente Steuern des Erben nicht einbeziehen. Ne? Also wenn du wirklich
nur den Marktwert fragst. Was würde der Dritte den Verstorbenen bezahlt haben oder was würde dem Erben
zahlen? Auch dem Erben.
Ja, aber da hast du ja eben das. Aber die latenten Steuern können wir jetzt nicht lösen.
Nein, aber Sie sehen schon, unglaublich, weil da geht es wirklich um erhebliche Wertunterschiede, und das ist nicht geklärt. Aber auch andere Fragen der Bewertung sind aus meiner Sicht vollkommen unklar.
Das haben wir in letzter Zeit ja immer wieder gehabt, die Schicht mit diesen Kunstwerken,
ja.
Die Kunstsammlungen. Ja. Ja. Und vielleicht an der Stelle auch ein wichtiger Hinweis, die Sachverständigen, hoffentlich immer absolute Top-Expertinnen und Top-Experten, sind logischerweise fast immer oder nie Juristen, sondern das sind Experten.
Nicht deren Aufgabe, ja.
Und daher muss man denen sagen, müsste man ihnen sagen, was eigentlich die richtige Bewertungsmethode ist.
Vollkommen richtig.
Für die Berechnung des Pflichtteils. Und gerade bei Kunstwerken ist ja das interessant, wenn Sie sich vorstellen, da hat er eine Kunstsammlung und da kommt dann der Sachverständige und wenn Sie den einfach nur machen lassen und am Ende kriegen Sie ein Gutachten und Sie schauen dann vielleicht nur auf die Endzahlen, müssen schon vorher die Zeilen davor anschauen, ob der vielleicht hinschreibt, ich beurteile hier den Zerschlagungswert oder den Wert der Sammlung, wenn man sie insgesamt ins Auktionshaus trägt. Oder ich bewerte jedes Gemälde so, als ob es einzeln jetzt veräußert wird.
Und da geht es um unfassbare Unterschiede. Und das sind natürlich Fragen, Stichwort eben, wie du gesagt hast, Gemäldesammlung, bewerte ich die sozusagen in Bausch und Bogen, was würde man bekommen, wenn man die gesamte Sammlung verkauft oder mache ich eine Einzelbewertung, was bekomme ich, wenn ich jedes Gemälde mit größter Liebe veräußere und mit Zeit lasse und so weiter und so fort. Das ist etwas, das kann der Sachverständige nicht beurteilen und es hat daher der Auftrag an den Sachverständigen, diese Rechtsfragen vorzugeben. Wobei ich das so leicht sage,
wir wissen ja nicht, welche es ist.
Das heißt,
der muss es nach jeder Variante
bewerten. Er
sollte es nach jeder Variante bewerten und dann muss das ausgestritten werden, müsste das ausgestritten werden.
Aber ist doch erstaunlich, dass wir dazu noch gar keine Entscheidung des obersten Gerichtshofs haben.
Finde ich überhaupt nicht. Das ist der Grund, warum wir den Podcast machen. Das ganze Erbe- und Pflichtteilsrecht besteht fast nur aus diesen exotischen Fragen, die noch zu klären sind. Marschieren wir weiter, weil wir haben ja schon wieder 45 Minuten, die Zeit rennt davon. Bleiben wir noch bei den Aktiven oder sollen wir mal zu den Passiven gehen? Fällt dir bei den Aktiven irgendwie noch was Schillerndes ein?
Etwas Schillerndes bei den Aktiven. Ich glaube, dass wir das Wesentliche gesagt haben.
Ja, wir können sie jederzeit ergänzen. Ja. Bei den Passiven, das heißt bei den Verbindlichkeiten, fiel mir jetzt eine Sache, die, glaube ich, ganz besonders wichtig ist. Und zwar zunächst, ich bin mir nicht sicher, ob du es erwähnt hast, die Frage, wie werden eigentlich Verbindlichkeiten berücksichtigt, die sich aus dem Testament ergeben? Mhm.
Ja, das hatten wir noch nicht. Ja.
Mhm. Und da muss man klarstellen, Verbindlichkeiten aus dem letzten Willen, die der Verstorbene angeordnet hat, werden nicht abgezogen. Das heißt, sie bilden kein Passivum bei der Berechnung des Pflichtteils.
Das ist ja auch klar, weil sonst könnte der Testator sehr leicht den Pflichtteil vereiteln, indem er Vermächtnisse aussetzt. Und
Vermächtnisse aussetzt
eigentlich selbstverständlich.
Und dazu schreiben Age.
Ja.
Aber Sie haben es verstanden, die Vermächtnisse bleiben ausgeblendet. Und jetzt an der Stelle ist daran zu erinnern, dass wir seit dem Erbrechtsänderungsgesetz ein neues gesetzliches Vermächtnis haben, ein Vermächtnis, das bereits aufgrund des Gesetzes zusteht und das, glaube ich, in der Praxis enorme Bedeutung hat. Lieber Andreas, wovon
du sprichst, so du sprichst vom Pflegevermächtnis, das Pflegevermächtnis. Was bedeutet das? Das Pflegevermächtnis bedeutet, dass das nächste Angehörige, die den Verstorbenen in den letzten 3 Jahren vor dem Tod gepflegt haben, und zwar nicht bloß in einem geringfügigen Ausmaß, sondern durchaus in einem erheblicheren Ausmaß, dass diesen für diese Pflege ein Geldanspruch, ein Pflegevermächtnis zusteht, wo sich natürlich auch viele Fragen stellen, wie bemisst man das und so weiter. Ich glaube, das können wir jetzt ausblenden. Aber es ergibt sich hier ein Geldanspruch, wenn es so eine Pflege gab. Und ich sage nur in Klammern noch dazu, der Pflegebegriff wird hier sehr weit verstanden. Mhm. Also man darf nicht bloß denken an wirklich an die Pflegekraft, die wirklich pflegt in einem medizinischen Sinn, sondern es gehört dazu einfach ein Kümmern in einem weiteren Sinn.
Rollstuhlrennen.
Einkaufen gehen, vorlesen, kümmern in einem weiteren Sinn. Und das sage ich deswegen, um einfach zu zeigen, welche praktische Bedeutung das hat, weil solche Pflegesituationen in dem weiteren Sinn hat man häufig. So, und diesem pflegenden nächsten Angehörigen steht daher dieses Pflegevermächtnis zu. Und jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, ist dieser Anspruch, den dann eben die Verlassenschaft oder der Erbe dem Pflegevermächtnisnehmer schuldet, von der Pflichtteilsbemessungsgrundlage abzuziehen oder nicht?
Okay, aber Moment. Also, Sie haben eine Verlassenschaft, Sie sind die testamentarische Alleinerbin. In der Verlassenschaft gibt es ein Haus, das hat einen Wert irgendwo am Land von 300.000 Euro.
Ja.
Dann gibt es halt passiver die Schulden oder was auch immer, ziehen wir 30.000 ab. 270.000 wären als Vermögen da vor latenten Steuern. Die jetzt auch noch raus. Genau. Also 270.000 kriegen sie.
Ja.
Und jetzt kommt dann im Verlassenschaftsverfahren hervor, na Moment, da macht jemand ein Pflegevermächtnis
geltend. Vielleicht sie selbst.
Vielleicht sie selbst. Ah ja, gut, wir haben genau. Ja. Wir sind jetzt bei der Testamentserbin. Vielleicht sie selbst.
Sie selbst.
Denn es gibt ein Kind,
das
verlangt den Pflichtteil.
90.000.
Wieso 90.000?
270 hast du gesagt.
Ja, aber wenn es nur ein Kind ist, dann die Hälfte.
Ne? Ich habe geglaubt, es gibt noch eine Ehegattin, die Testamentserbin. Entschuldige.
Zu kompliziert. Fremde Testamentserbin, ein Kind, die Hälfte. Also bei 270.000 ist mir schon zu kompliziert. Machen wir 280.000. 140.000 ist der Pflichtteil. Denkt das Kind. Und jetzt kommt die Testamentserbin drauf. Moment, ich habe ja auch gepflegt oder wird darauf hingewiesen.
Die darf aber nicht ganz fremd sein, sie muss zumindest potenzielle Pflege. Sagen wir, es ist die Lebensgefährtin.
Die Lebensgefährtin ist sehr gut, ja. Gut, und die macht da jetzt glaubhaft geltend ein Pflegevermächtnis in der Höhe von, keine Ahnung, 80.000 Euro, wenn sie rauskommt.
Ja, ja.
Und jetzt ist die Frage, werden die 80.000 von den 270 abgezogen? Sodass der Pflichtteil entsprechend um 40.000 geringer ist oder nicht? Andreas, wie ist es?
Der oberste Gerichtshof sagt, nein, ist nicht abzuziehen. Das Pflegevermächtnis ist ein Vermächtnis und Vermächtnis, ich sage das jetzt sehr kurz, sind nicht von der Pflicht als Bemessungsgrundlage abzuziehen. Ist schon eine spannende Entscheidung aus meiner Sicht, sehr umstritten, weil mir scheint das, ohne da eine zu starke Kritik anbringen zu wollen, natürlich eine vertretbare Ansicht, das ist ja selbstverständlich, aber doch etwas begriffsjuristisch zu sein, weil ja dieses Pflegevermächtnis, wir haben es ja vorhin beschrieben, eigentlich, wenn man so will, dann doch ein schuldrechtlicher Anspruch im Gleit oder im Begriff eines Vermächtnisses ist und ob man hier wirklich von einem Vermächtnis sprechen sollte, in dem Sinne, wie es der 779 Absatz 2 versteht, das also nicht abzuziehen ist von der Pflicht als Bemessungsgrundlage, oder ob man doch dahinter blicken sollte und erkennen sollte, dass hier eigentlich ein schuldrechtlicher, nämlich ein bereicherungsrechtlicher Anspruch im Kern drinnen steckt.
Wir sind schon bei 52 Minuten, aber du erwähnst es, nämlich...
Ja, das müssen wir noch fertig machen.
Muss man noch fertig machen.
Nämlich, die Hörer nicht damit.
Du hast das Pflegevermächtnis, das hast du jetzt aufgelöst.
Ja.
Entscheidung des OGH, es nicht, wird nicht abgezogen. Ja, die ärgert sich unsere Erbin.
Ja.
Die würde es nämlich gerne abziehen, weil sie ja gleichzeitig die Pflegevermächtnisnehmerin ist.
Ja.
So, und jetzt kommt der Clou, wo ich hier auf den Kopf greifen muss. Unter gewissen Voraussetzungen kann derselbe Anspruch, also dasselbe Geldbetrag, geltend gemacht werden auf einer anderen Grundlage.
Ja.
Nämlich, ich muss es schnell sagen, Sie müssen das dann nachlesen, aufgrund einer Conditio causa data causa non sequuta.
Ja. Ist analog das nicht 1435, schön? Ist das nicht schön?
Conditio, genau. Also eine ganz exotische Kondition. Sie müssten nachweisen, dass Sie gepflegt haben in Erwartung eines bestimmten Zwecks, der dann nicht erfüllt wurde. Und daher ist die Pflege fehlgeschlagen und deswegen steht Ihnen ein Bereicherungsanspruch zu. Der wäre sicher abzuziehen. Jetzt muss man es aber noch, jetzt bin ich noch immer nicht fertig, das ist wirklich die längste Folge, nämlich in unserem Beispiel wäre dann die Frage, naja, aber Sie sind ja eh Alleinerbin worden.
Ja.
Da gibt es eine Entscheidung des Obersten, wo er schon gesagt hat, na, in der Konstellation greift dann die Conditio nicht, weil sie ist ja eh Alleinerbin worden, kann man auch darüber diskutieren. Aber relevant ist es dann, wenn der Pflegende ein Dritter ist.
Ja, aber wobei es natürlich hochinteressant ist, dass es für den Pflichtteilsberechtigten einen Unterschied machen soll, ob der Pflegende der Testamentserbe war oder eine dritte Person.
Wenn es ein Dritter ist, und jetzt müssen wir wirklich auf, wenn es ein Dritter ist, hängt es also davon ab, was der Erbe mit dem Dritten für eine Klärung herbeiführt über den Grund des Anspruchs, was der Pflichtteilsberechtigte kriegt. Klammer auf, Manipulationsmöglichkeiten. Ja. Und in dieser, wäre natürlich rechtswidrig, in dieser trüben Tasse lassen wir Sie jetzt allein. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es war eine spannende Fliegtanzfolge. Danke, lieber André.
Ich danke dir. Und
jetzt laufen wir
zu unserem Jahrestag. Auf geht's.
Danke.
Danke.